Ich bin der Meinung, dass viele Mittelständler bessere Geschichten haben als Konzerne beispielsweise. Es gibt ja gewisse Dinge, wo Leute hier auch schätzen. Es steht nur nirgends. Wir zeigen es nur nirgends. Und deswegen habe ich persönlich für mich überlegt, okay, wie können wir das nach außen kommunizieren?
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Yannick Leser von Leser in Lahr. Wir sprechen heute über die Frage, wie der Generationswechsel im Familienunternehmen wirklich gelingt und was es braucht, um Tradition und Transformation miteinander zu verbinden. Wir sprechen darüber, welche Veränderungen Yannick im Unternehmen anstößt, welche Rolle Haltung, Kultur und Führung dabei spielen und wie es gelingt, bestehende Denkmuster zu hinterfragen, ohne die Identität des Unternehmens zu verlieren. Außerdem interessiert mich im heutigen Gespräch, welche Verantwortung mit der Nachfolge einhergeht, nicht nur operativ, sondern auch strukturell und ganz persönlich und welche Learnings Yannick bisher auf seinem Weg gemacht hat. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, lieber Yannick, und vielen Dank, dass ich heute bei euch in Lahr zu Gast sein darf.
Servus, schön, dass du da bist.
Ja, Yannick, danke. Zum Einstieg würde ich dich bitten, dich den Hörerinnen und Hörern kurz persönlich vorzustellen, dass wir ein bisschen mehr zum Menschen Yannick Leser erfahren und dann aber gerne auch in aller Ausführlichkeit ein bisschen was zum Unternehmen, der Historie, dass die Hörerinnen und Hörer auch das ein bisschen einordnen können.
Sehr gerne. Yannick Leser, mein Name, 29 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man es sieht. Werde mehr oder weniger oft daran erinnert, dass jetzt bald die 30 anstehen.
Das Leben geht danach auch weiter, kann ich ja, aus eigener Erfahrung sagen.
Typischen Hobbys habe ich schon, Rennradfahren, Siebträgermaschine, das kommt alles schon dazu. Habe ich schon seit ein paar Jahren, aber ich stehe oft dazu, macht ja auch Spaß. Genau, ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren im eigenen Familienunternehmen mit drin. Habe davor studiert in Karlsruhe internationales Management und Entrepreneurship. War dann noch zwischenzeitlich noch mal 2 Jahre in München bei einem jungen Unternehmen, MyPoster. Habe da sehr, sehr viel mitnehmen können. Genau, und jetzt bin ich seit knapp 3 Jahren hier, leite das Unternehmen Leser GmbH, Packaging & More, zusammen mit meinem Vater und meinem Onkel. Bin jetzt seit letztem Jahr auch einer der 2 Inhaber, beziehungsweise habe die Anteile meines Vaters übernommen. Geschäftsführer bin ich noch nicht, das machen wir dann perspektivisch dann schrittweise. Genau, wer sind wir eigentlich, beziehungsweise wer ist das Unternehmen? Wir sind ein hochwertiger Verpackungshersteller. Uns gibt es jetzt seit über 88 Jahren. Es wurde gegründet von meinem Urgroßvater, dann immer weitergegeben über Generationen hinweg. Ich bin jetzt die 5. Generation, wie gesagt, der Sohn einer der beiden Geschäftsführer. Genau, und schaue jetzt dann, wie wir das Unternehmen in die nächste Generation natürlich auch wieder mitbringen, hingehen. Was machen wir hauptsächlich? Wir kommen ganz stark aus dem Thema Schmuck- und Uhrenverpackungen. Damit haben wir angefangen. Ist auch noch heute, sage ich mal, ein großer Kernmarkt. Wir können aber auch Verpackungen für andere Branchen machen. Mhm. Also es geht von technischen Geräten hin bis zu Brustimplantaten. Tatsächlich haben wir auch schon verpackt. Nenne ich mal gerne als Beispiel, dass man da so ein bisschen die Bandbreite halt auch sieht. Und die Herausforderung, die wir halt eben haben, ist, dass wir sowohl hier in Deutschland produzieren, aber auch mit Produzenten in Europa, aber auch Fernost zusammenarbeiten. Haben hier im Fernost beispielsweise noch ein eigenes Mitarbeiterbüro mit 3 Mitarbeitenden, die sich vor Ort um alles Mögliche kümmern, wo ich auch einmal im Jahr ungefähr vor Ort bin. Was sehr spannend ist, weil man da immer wieder das Neue sieht, gerade China doch sehr stark im Wandel ist, technologischer Art vor allem auch, und man dann doch den einen oder anderen Impuls für daheim eben auch mitbringt.
Spannend, vielen Dank. Da noch eine Detailfrage, Yannick, wenn ich darf. Wie lange seid ihr schon in China präsent, auch mit eigenem Büro? Und was war damals vielleicht auch der Beweggrund, diesen Schritt zu gehen? Weil das ist für einen Mittelständler eurer Größe jetzt, würde ich sagen, ja nicht der Regelfall, dass man mit einem eigenen Büro in Fernost präsent ist. Kannst du ein bisschen was sagen, wie kam das und wie lange ist das schon der Fall? Ist hochinteressant.
Ganz genau weiß ich nicht. Ich meine aber, das hat damit begonnen, als mein Vater hier eingetreten ist. Das war, glaube ich, 1996, also genau mein Geburtsjahr. Er hat dann quasi den Schritt rüber gewagt, den hat mein Opa dann nicht mehr gemacht. Das war gerade so der Wandel dann bei denen. Wir hatten tatsächlich früher Anteile einer sehr großen Fabrik vor Ort, glaube mit knapp 1500 Mitarbeitern, so eine sogenannte Megafabrik damals. Es ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das hat sich dann irgendwann zersplittert. wenn ich es richtig weiß. Und wir arbeiten mit sehr vielen, die damals, aber auch schon, mit denen wir damals schon zusammengearbeitet haben, noch zusammen. Eine Mitarbeiterin zum Beispiel war damals die Sales Managerin, die in dieser Firma gearbeitet hat, ist jetzt heute quasi unsere rechte Hand vor Ort. Dann haben wir noch einen zweiten sehr erfahrenen Mitarbeiter, der auch schon seit Jahrzehnten bei uns da ist. Noch eine dritte Person, die erst danach dazugekommen ist. Aber wir haben auch da gemerkt, dass während Corona beispielsweise waren wir 4 Jahre lang nicht dort. Heißt, wir müssen nicht zwingend vor Ort hingehen, weil die haben alles im Griff. Die kennen die Lieferanten vor Ort persönlich, sind da regelmäßig dort in den Produktionen rein, laufen da einfach rein. Das ist echt beeindruckend zu sehen. Ja, aber damals war es halt einfach so, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr in Deutschland wirtschaftlich abbildbar waren. Wir haben früher alles hier gemacht. Teilweise ist der Wettbewerb auch gar nicht mehr in Deutschland vertreten, sondern macht nur noch Fernost. Zum Beispiel die Firma Dahlinger, die hier auch in Laas sitzt beispielsweise, auch im Thema Schmuckverpackung, Spirituosenverpackung. Die sehen wir zum Beispiel teilweise bei den gleichen Lieferanten vor Ort auch. Ja, aber das ist unabdingbar, sage ich mal, für diese Branche, weil einfach der Druck sehr stark ist in Deutschland und der Gap immer größer wird zwischen deutscher Produktion und Fernostproduktion und wir diesen Schritt damals machen mussten und heute sind wir froh drum.
Super, vielen Dank für diese Ergänzung, Yannick. Jetzt wollen wir ein bisschen ins Thema einsteigen. Wir reden ja über Nachfolge, über Transformation, Familienunternehmen. Jetzt bist du 29, wirst zeitnah 30 und hast gesagt, hast jetzt Anteile von deinem Vater übernommen. Eintritt in die Geschäftsführung kommt dann perspektivisch dazu. Wusstest du denn schon von Anfang an, dass du die Nachfolge im Familienunternehmen einsteigen willst? Oder war das so ein Thema, was erst im Laufe der Zeit in dir gereift ist?
Nicht von Anfang an, gebe ich ganz offen zu. Ich habe mit 17 damals Abi gemacht, war relativ schnell unterwegs. Es hat mir dann die Zeit gegeben, dass ich ein halbes Jahr noch im Ausland war und ein halbes Jahr noch mal Zeit hatte, vor dem Studium hier ins Unternehmen reinzuschnuppern. Habe da so eine Art Praktikum gemacht, durch alle Unternehmensbereiche mal durch. Dann war es so, okay, was möchte ich studieren? Da war es dann immer noch nicht so richtig klar. Aber was klar war, ich gehe in die wirtschaftliche Richtung, habe dann ein internationales Managementstudium mal begonnen. Das habe ich dann auch abgeschlossen. Und da hat es dann schrittweise so ein bisschen ist dann der Wunsch gereift, dann auch hier zu sagen, okay, ja, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Ich bin von Grund auf ein sehr pragmatischer Mensch. Ich glaube, das bestätigen oder können sehr viele bestätigen. Heißt, ich gehe deren Dinge an, unkonventionell und lasse mir wenig sagen, was ich zu tun habe. Und das zeigt dann auch so ein bisschen, okay, ich brauche irgendwas, wo ich mein eigenes Baby quasi nicht nur hochziehen kann, sondern auch weiterentwickeln kann. Da kommen ja eigentlich im Prinzip nur zwei Sachen in Frage. Das eine, ich gründe selber, also ein Startup. Habe ich tatsächlich auch kennengelernt im Bereich des Masterstudiums. Habe da mit sehr vielen Gründern auch zusammen studiert und gesprochen. Oder eben der andere Bereich, Unternehmensnachfolge. Und habe mich dann eben für den letzteren eben entschieden, einfach auch mit vielen Gesprächen mit meinem Vater, mit meinem Onkel. Passt es, wie grenzt man das dann auch ab? Weil, sag ich mal, mit der Familie zusammenarbeiten ist auch nochmal so eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, das Thema Unternehmertum und Dinge nach vorne zu bewegen, ständig sich zu überlegen, okay, passt das, was wir heute noch machen, in 5 Jahren auch noch? Was müssen wir tun, um nach vorne zu kommen? Und eben halt das ganze Thema, es sind so vielfältige Themen. Also ich habe eben nicht nur, ich bin nicht nur ein Marketingmitarbeiter oder jemand im Vertrieb, der irgendwelche Sachen verkauft, sondern ich bin überall irgendwo mit drin, kann überall meinen Senf dazugeben, kann gestalten. Und das sind halt alles Dinge, wo ich halt Bock drauf hatte und dann irgendwann Stück für Stück gesagt habe, ja, ich mach's.
Spannend. Jetzt hast du gesagt, also für dich war dann auch klar, ich will irgendwie was haben, was ich begleiten kann, Gestaltungsspielraum. Lass mir auch nicht so viel reinreden. Und auf der anderen Seite sagst du natürlich zu Recht, arbeiten im Familienkreis birgt dann vielleicht auch nochmal spezielle Herausforderungen. Jetzt hast du deinen Vater, deinen Onkel beobachtet in ihrer Rolle als Unternehmer, als Geschäftsführer. Gleichzeitig ist der Entschluss gereift, selber auch im Unternehmen stärker Fuß zu fassen, einzusteigen. Gibt es Dinge, wo du dir von Anfang an irgendwo auch gesagt hast, die will oder vielleicht auch die muss ich im Unternehmen anders machen als die Generation deines Vaters oder deines Onkels?
Es gibt viele Dinge. Also die Denkweise von meinem Vater ist eine ganz andere. Ist ein Babyboomer. Ich bin jemand aus der Generation Z. Einfachste Dinge wie Kommunikationsmittel innerhalb des Unternehmens. Also ich möchte nicht zum Beispiel alles über E-Mail kommunizieren. Da denkt er einfach anders. Beispielsweise Mitarbeitende im Unternehmen, die drucken jede E-Mail aus. Ist für mich als Generation Zettler unverständlich. Aber ist nun mal die Struktur, die sie kennengelernt haben, damals in der eigenen Ausbildung. Die Struktur, die funktioniert ja erstmal. Und das sind alles Dinge, die habe ich gelernt zu respektieren. Da bin ich am Anfang auch so vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand gegangen und dann halt sofort auf eine Blockade irgendwo auch gestoßen. Auf der anderen Seite beschäftigen mich aber auch viele Dinge, wie zum Beispiel Fachkräftemangel, Digitalisierung, Employer Branding, die ich einfach ganz anders kenne, die ich auch ganz anders angehen möchte. Also früher hat man eine Stellenanzeige in die Zeitung gestellt am Sonntag und dann kamen 25 Bewerbungen. Wenn man das heute macht, kommt null raus. Haben tatsächlich letztes Jahr nochmal probiert, bei einer ganz speziellen Stelle, wo wir gezielt aktiv arbeitende Rentner zum Beispiel angesprochen haben, haben wir gesagt, vielleicht funktioniert es ja nochmal. Nein, Pustekuchen. Das sind halt so Dinge, wo wir uns überlegen, wie können wir das zeitgemäß machen? Und das verstehen auch mein Vater und mein Onkel, verstehen das auch, dass wir da anders hinkommen müssen. Wenn ich da aber mit Fachbegriffen natürlich um die Ecke komme, dann verstehen die teilweise Bahnhof. Aber gerade das Thema Employer Branding, ich habe zum Beispiel seit einem Jahr angefangen, aktiver zu werden auf LinkedIn, versuche da so ein bisschen Reichweite aufzubauen. Dann das ganze Thema Mittelstand sexy machen. Was mir sehr stark auffällt, ist, dass der Mittelstand sich zu sehr versteckt, zu wenig zeigt, was sie eigentlich können, was sie eigentlich alles machen. Das ist so ein Thema, was ich auf der Agenda habe für dieses Jahr, wo wir einfach ein bisschen zeigen wollen, wer sind wir, warum arbeiten Leute hier 30 Jahre, warum macht es auch Sinn, hier zu arbeiten und nicht nur in einem coolen, hippen Startup-Büro oder eben in einem großen Konzern, wo man vielleicht nur eine Nummer ist, aber vielleicht auch was gestalten kann, sondern es gibt auch den Mittelstand, gerade in Deutschland, der sehr, sehr stark ist. Also gerade das Thema Sichtbarkeit nach außen, da sind wir als Familienunternehmen auch noch sehr traditionell, sehr zurückhaltend. Auch das Thema nach außen transparent sein. Es gibt Dinge, die möchte ich gern kommunizieren, möchte nach außen tragen, nicht nur unsere Werte, sondern auch mehr darüber hinaus. Da stoße ich auch in die Diskussion mit meinem Vater, meinem Onkel, wo sie dann auch sagen, das weiß nicht, ob wir das kommunizieren sollen, ob wir das nach außen zeigen sollen. Aber ich bin der Meinung, je transparenter man ist, auch wenn nicht alles perfekt ist, desto ehrlicher wirkt es ja auch. Und so haben wir auch, sag ich mal, den ein oder anderen Mitarbeiter schon gewinnen können, indem ich einfach ein Bewerbungsgespräch gezeigt habe, ja, wir sind mittelständisch, wir sind vielleicht nicht hier die mit dem Obstkorb und dem Tischkicker, wobei wir einen Tischkicker sogar haben, aber wir können andere Dinge, also hier kann man gestalten, hier kann man gewisse Dinge bewegen, hier kann man Verantwortung auch bekommen, man kann auch privat miteinander Dinge machen, wie gesagt, das ist ja ein Familienunternehmen, so verstehe ich auch das Unternehmen als Familie und so möchte ich es auch in die nächsten Generationen fortführen und das muss nicht immer nur das hippe Startup sein oder eben der große Konzern, wo man quasi Karriere machen kann, sondern es geht auch im Mittelstand, meiner Meinung nach.
Super, da steckt ganz viel drin, Yannick, vielen Dank. Das Thema den Mittelstand sichtbar machen, das eint uns, das ist auch das Ziel dieses Podcasts, unter anderem deswegen führen wir das Gespräch und wir führen dieses Gespräch auch, weil ich unter anderem auf LinkedIn tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden bin und ich finde, da kann man sehr glaubhaft auch sehen, dass es dir ein echtes Anliegen ist, transparent zu sein, offen zu sein, Dinge zu kommentieren und der dritte Punkt, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, weil ich dich im Zuge eines Postings diesbezüglich auch angeschrieben hatte. Ich glaube, Authentizität ist am Ende das A und das O. Ich glaube, das ist das, was Mitarbeiter sehen wollen, dass das Unternehmen, was sie anspricht, auch dem entspricht, wie es dann später in der Realität ist. Von dem her, das, was du da als Ziele hast, muss ich sagen, finde ich, in dem Kontakt, den wir bisher hatten, total bestätigt. Was du da beschreibst, ist ja trotzdem auch so eine kulturelle Veränderung, ne? Also ein Stück weit altgediente Denkmuster aufbrechen, ein bisschen offener sein, ein bisschen transparenter sein, ein bisschen mehr kommunizieren. So eine kulturelle Veränderung ist ja auch eine Reise, da ist man dann auch nicht so schnell fertig. Das wird bei euch auch der Fall sein. Aber wenn du jetzt einfach mal guckst, gibt es so Denkmuster, die besonders schwierig zu verändern waren, wo du sagst, also da stelle ich auch fest, da muss ich vielleicht geduldiger werden oder da brauche ich einfach länger Zeit. Also was sind solche typischen Denkmuster, die du erkennst, wo du sagst, oh, das ist ein dickes Brett zu bohren?
Das habe ich schon immer so gemacht.
der liebste Satz. Ich
das schon gehört habe. Also ja. Manchmal hinterfrage ich Dinge und das Schöne ist ja, sind ja ISO 9001 zertifiziert und dann sind oft unter gewissen Arbeitsanweisungen oder Laufzetteln oder solche Geschichten, was schon schlecht wird, sind immer die Daten unten eingetragen, wann es das letzte Mal geändert worden ist. Da steht dann teilweise das Jahr 2006 drauf und dann weiß ich schon Bescheid. So, und was ich aber versuche zu tun, ist immer wieder zu hinterfragen, warum, könnte man nicht so machen? In kleinen Schritten logischerweise. Am Anfang habe ich versucht, ein bisschen abrupter zu machen, zu viel verändern zu wollen, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Aber wenn man in kleinen Schritten quasi hinterfragt, warum druckt die Person jetzt diese E-Mail aus, geht es nicht vielleicht auch anders? Was ist denn eigentlich der Hintergrund? Der Hintergrund ist ja nicht, dass sie es auf Papier haben will, sondern sie hat eine gewisse Struktur, sie hat gewisse Arbeitsabläufe und so weiter und so fort. Und da muss man ansetzen. Man muss den Leuten zeigen, es geht auch anders, es geht vielleicht auch digitaler, aber nur vom Analogen ins Digitale zu wechseln, damit es digital ist, das bringt ja nichts. Sondern es geht ja um den Prozess selber. Gutes Beispiel, was ich eigentlich immer nenne, auch zum Thema Selbstverantwortung. Logischerweise wollen bei uns auch die Leute ins Homeoffice. Ich bin gegenüber Homeoffice eigentlich relativ offen, solange es eben die Prozesse zulässt. Was ich nicht möchte, ist, dass analoge Prozesse ausgedruckt werden und dann ein Stapel Papier mit nach Hause genommen wird und daheim alles abgearbeitet wird. Das ist für mich nicht ein Homeoffice. Das ist für mich Abarbeiten an einem anderen Platz. Homeoffice bedeutet für mich, dass man auch an einem anderen Platz arbeiten kann, ohne dass man irgendwas vorbereiten muss. Kleinigkeiten gehen. Und deswegen appelliere ich da immer so ein bisschen an die Selbstverantwortung. Passt eure Prozesse an. Überlegt euch gewisse Dinge, damit ihr das auch von daheim aus machen könnt oder halt mobil von woanders arbeiten können. Mhm. Das sind so ein paar Punkte. Und das andere Thema, was mich auch sehr stark prägt, mit Kombination mit meinem Vater und auch meinem Onkel, aber auch anderen Führungspersönlichkeiten hier ist, wir haben relativ viele oder einige Mitarbeitende, die es gewohnt sind, dass ihnen Entscheidungen abgenommen werden. Und ich sehe mich jetzt in 5 bis 10 Jahren nicht in der Position, wo ich quasi jede Kleinigkeit mitentscheiden muss. Dafür habe ich gar nicht die Zeit und habe auch keinen Bock, ehrlich gesagt, dafür. Das ist auch so ein Thema, wo sehr herausfordernd ist, den Leuten klarzumachen. Ich möchte, dass du gewisse Dinge auch mal selbst erledigst, selbst mal nachdenkst, selbst mal überlegst und nicht mich fragst, okay, wie soll man es da kalkulieren, sondern mir schon eine Kalkulation, Vorschlag hinlegst, okay, dann kann man immer noch drüber sprechen. Das ist ja kein Problem. Aber das ist so ein Thema, wo ich kontinuierlich den Leuten angehe. Im Marketing habe ich es jetzt schon geschafft, habe ich es dieses Jahr schon komplett abgegeben. Spreche ich einmal in der Woche mit dem Marketing-Team, spreche mal über die wichtigsten Kennzahlen, was steht an, was ist passiert, was ist der Plan für die nächsten paar Wochen, und es funktioniert wunderbar. Mhm. Und das versuche ich jetzt sukzessive auch in den anderen Abteilungen eben auszuweiten, aber ist natürlich ein ständiger Prozess und der dauert auch noch ein paar Jahre.
Mhm. Wahrscheinlich wirst du da häufig auch mal auf Widerstände treffen. Was mich da immer noch interessiert, du hast gesagt, du hinterfragst viel. Wie gehst du denn mit Widerständen um? Also weil meine Beobachtung ist, bei so Veränderungen, gerade im familiengeführten, familiengehaltenen Mittelstand, das haben wir schon immer so gemacht, ist halt sehr weit verbreitet. Und dementsprechend, die Leute wehren sich dann auch häufig. Sie sind, ich sag mal, veränderungsresistent, weil sie eigentlich erstmal wollen, dass alles so bleibt, wie es immer war. Das ist, glaube ich, auch eine ganz menschliche Reaktion, wenn ich ehrlich bin. Haben wir wahrscheinlich ehrlicherweise ganz häufig im privaten Umfeld auch. Also, wie gehst du mit Widerständen um? Viel zuhören, hinterfragen. Gibt es vielleicht noch 1, 2 andere Dinge, die du tust, um solche Widerstände dann manchmal auch zu überwinden?
Das Wichtigste ist, glaube ich, meiner Meinung nach, die Leute einfach mitzunehmen. Mhm. Also wenn man denen eine fertige Lösung hinlegt und sagt, hier, jetzt müsst ihr das so machen, dann hätte ich persönlich selber auch keinen Bock wahrscheinlich oder weniger Bock drauf, das zu machen. Egal, wie cool die Lösung aussieht, wie viel Mehrwert es mir bringt vielleicht. Gerade auch ältere Mitarbeitende, die vielleicht nicht mehr ganz so versiert sind mit den neuesten digitalen Tools, jetzt auch hier mit den ganzen ChatGPTs, LLM-Modellen und so weiter und so fort, habe ich auch ein paar Leute, die sagen, KI, das heißt kein Interesse. Ja, wenn man ihnen aber dann zeigt, okay, sie nutzen eigentlich KI schon tagtäglich in Form von Google Maps oder sonstigen Social Media, da steckt ja überall irgendwo Intelligenz hinten dran oder künstliche Intelligenz, dann gehen die Augen auch auf. Ich habe zum Beispiel einen internen Workshop zum Beispiel schon mal gemacht, einfach zu zeigen, okay, was ist eigentlich möglich? Diese Dinge sind nicht dafür da, um euch zu ersetzen, sondern diese Dinge sind da, um euch zu helfen. Das ist einfach ein Arbeitsmittel. Früher war es die E-Mail anstatt des Fax. Jetzt ist es halt Large Language Model anstatt Google, solche Geschichten. Und da einfach die Mitarbeitenden mitnehmen, gerade die Älteren insbesondere, weil man muss am Ende ja auch sehen, das ist auch ein großes Thema hier. Die älteren Mitarbeiter haben einfach das Wissen. Also es sind ja die Wissensdatenbank dieses Unternehmens. Es gibt auch ein paar Mitarbeitende, da wüssten wir jetzt nicht, wenn die jetzt von heute auf morgen ausfallen, wer lernt dann die neue Person ein, die das quasi ersetzen soll. Das ist schon so ein Thema, wo wir dran sind, wo wir überlegen, wie können wir das kompensieren. Aber ich denke, das wird nicht nur bei uns der Fall sein. Wir können jetzt ja auch nicht hier die riesen Wissensdatenbank aufbauen in Form von schriftlicher Arbeit, sondern haben auch andere Themen noch nebenher zu tun. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn man da einfach die Leute mitnimmt und zeigt, okay, das ist das, wo wir hinwollen, das ist die strategische Ausrichtung. Wir möchten euch aber an diesem Weg teilhaben und nicht nur die Jungen, die ja vielleicht ein bisschen fitter drin sind, sondern gerade dieser Mischmasch ist eigentlich ganz gut, weil man einfach so ein bisschen auch so die Bremse auf der einen Seite ein bisschen hat, Achtung, ein bisschen auch da dran denken, aber auf der anderen Seite auch diese neuen Impulse von neuen Leuten, die von außen reinkommen. Ich glaube, dieser Mix passt eigentlich ganz gut und funktioniert bisher auch ganz gut.
Also viel kommunizieren, erklären, höre ich raus, ist ein Stück weit das Rezept, mit dem ihr hier diese kulturelle Veränderung und die Mitnahme von dann vielleicht auch erfahreneren Mitarbeitern anstrebt. Und du hast recht, ich glaube, das Thema Transfer des Wissens der erfahrenen Mitarbeiter ist wahrscheinlich bei jedem mittelständischen Unternehmen heute ein sehr, sehr großes Thema, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Jetzt wollen wir nochmal auf das Nachfolgethema zu sprechen kommen. Du hast jetzt deinen Onkel und deinen Vater ja auch mehrfach erwähnt und Nachfolge ist ja also sowohl eine strukturelle Frage, aber natürlich auch immer eine vertragliche Frage. Welche Rolle spielen in dem Übergabeprozess oder in dem Übernahmeprozess oder in dem Einstiegsprozess, wie auch immer man das nennen will, welche Rolle spielen da so klare Regeln, Verantwortlichkeiten, langfristige Perspektiven? Weil du hast es ja angesprochen, du kommst, man spürt, du hast einen Veränderungswillen, du willst Dinge bewegen, hast auch ein bisschen durchklingen lassen, ja, vielleicht manchmal mit dem Kopf dann auch vor die Wand gefahren, vielleicht etwas zu viel gewollt in kurzer Zeit. Also wie habt ihr euch untereinander da abgestimmt? Was habt ihr vereinbart und was habt ihr vielleicht auch bewusst nicht vereinbart, wo ihr gesagt habt, nee, das lassen wir jetzt einfach mal laufen und gucken, wie sie sich entwickelt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen in dieses detailliertere Nachfolgethema, weil auch das ja ein Thema ist, vor dem ganz, ganz viele mittelständische Familienbetriebe stehen, die entweder in dem Nachfolgeprozess drin sind oder perspektivisch jetzt dann zeitnah in diesen Nachfolgeprozess reinkommen.
Also wir sind alle drei große Pragmatiker. Also wir gehen gewisse Dinge einfach mal an, bevor wir da jetzt irgendwelche elend langen Verträge, Niederschriften oder sonst was aufsetzen.
Schwätzemacher.
Genau. Wir sind, also am Ende war es bei uns so, wir haben uns mehrfach getroffen, mehrfach überlegt, wie können wir es angehen, wie wollen wir es angehen, in welcher Form, wann. Also auch der Zeitpunkt ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig. Wie gesagt, da war ich eben noch in einem anderen Unternehmen, habe da relativ viel kennengelernt, bin da auch eine Teamleiterrolle dann provisorisch reingewachsen aufgrund personeller Veränderungen, wo ich auch noch mal ein bisschen was mitgenommen habe. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt könnte es ganz gut passen. Was aber sehr wichtig ist und auch wichtig war, jetzt nachdrückend betrachtet, ist das Thema klare Rollenverteilung. Es ist nun mal so, ich habe meinen Vater hier, ich habe meinen Onkel hier. Und wenn wir da nicht klare Rollen hätten, wer für was zuständig ist und wer für was das letzte Wort hat, dann glaube ich, könnte es öfters krachen, als es tut. Und dadurch klappt es eigentlich auch sehr harmonisch und sehr gut. Also ich habe meine klaren Verantwortlichkeiten, mein Vater hat die klaren Verantwortlichkeiten und ist auch klar, wer wann welche Verantwortlichkeit mir überträgt oder wie wir das Ganze verteilen. Und ist auch für die Mitarbeitenden dann klar, wer ist für was verantwortlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das muss unbedingt sein. Ansonsten haben wir darüber hinaus eigentlich gar nicht so viel festgehalten, wie wir was machen. An ein oder anderen Stelle hätte ich mir persönlich vielleicht ein bisschen mehr Ausblick in die Zukunft gewünscht. Da habe ich dann auch mal auf den Tisch gehauen und habe gesagt, wie sieht es eigentlich aus bei euch? Wie lange wollt ihr noch machen? Wie sieht euer Plan aus? Mein Vater hat mittlerweile reduziert auf 3,5 Tage die Woche, auch wenn er nicht jede Woche nimmt, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber da ist dann auch ganz klar, okay, mittlerweile klappt es eigentlich auch ganz gut. Gerade bei schönem Wetter kann er schön auf den Golfplatz gehen, beispielsweise. Aber auch da ist klar, okay, wenn er nicht da ist, dann kommen die Leute eben zu mir bei gewissen Fragen oder eben zu meinem Onkel zu anderen gewissen Fragen. Bei meinem Onkel sieht es noch ein bisschen anders aus, der ist ein bisschen jünger und hat eben auch andere Verantwortlichkeiten. Da muss man dann schauen, wie es dann da wird. Aber da hätte ich mir zum Beispiel nachdrückend betrachtet, gerade an die Übergebenden appelliert jetzt in diesem Sinne, dass man klar sagt, okay, wie sieht der persönliche Plan aus? Gerade wenn man so auf die 60 zugeht, 65 zugeht, weil da kenne ich auch den einen oder anderen Mittelständler, wo der Unternehmer teilweise mit über 80 noch da ist, obwohl schon die Nachfolgegeneration da ist, was dann aus Sicht der Nachfolgenden vielleicht gar nicht so schön ist. Gerade so diese Perspektive, wenn man die weiß, dann ist es ein bisschen anders, auch gerade hinsichtlich der Mitarbeitenden, dass die einfach klar wissen, okay, wohin geht die Reise, wer ist wann für was zuständig. Aber gerade das Thema Rollen, um das jetzt nochmal abzuschließen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man besprechen sollte. Ob es runtergeschrieben ist oder einfach nur mündlich vereinbart, ist erstmal egal, aber gerade auch innerhalb der Familie, aber auch hinsichtlich der Mitarbeitenden, das Thema Rollenverteilung sollte schon geklärt sein und auch kommuniziert werden.
Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube tatsächlich, das fällt vielen Abgebenden sozusagen auch ungemein schwer, weil für die halt über viele Jahre und Jahrzehnte die Arbeit der absolute Mittelpunkt von allem war, um das sich alles gedreht hat. Und dann gibt es vielleicht gar nicht so viele Dinge abseits der Arbeit, mit denen man sich beschäftigen kann, wenn man abgibt. Und das trägt dann vielleicht häufig manchmal auch dazu bei, dass das Abgeben schwerfällt, weil man gar nicht weiß, was mache ich jetzt mit meiner Zeit. Aber vielen Dank. Also klare Rollenverteilung, klare Absprachen notwendig. Das habe ich mitgenommen. Vielen Dank. Jetzt fällt auf, du hast gesagt, du bist öffentlicher, sichtbarer, transparenter. Und nach meinem Empfinden positionierst du dich auch relativ klar zu Themen wie Führung, Mitarbeiterbenefits, Digitalisierung. Warum ist das Thema Sichtbarkeit aus deiner Sicht für ein mittelständisches Unternehmen, wie ihr eines seid, von so großer Bedeutung, dass du gesagt hast, und da müssen wir als Unternehmen mehr machen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben?
Ich bin der Meinung, dass viele Mittelständler bessere Geschichten haben als Konzerne beispielsweise. Wir zeigen sie nur nicht, wir kommunizieren sie nur nicht. Also ich sage mal, 88 Jahre ist ja schon mal nochmal ein Wort. Und 88 Jahre haben wir ja schon sehr viele Dinge richtig gemacht. Und wie gesagt, es gibt viele Mitarbeitenden. Ich glaube, vor 2 Wochen haben wir erst eine in den Ruhestand verabschiedet, wobei sie jetzt als Rentnerin noch weiterhin da ist. Nehmen wir nicht ganz weg, die, glaube ich, 42 Jahre in unserem Unternehmen war und jetzt noch weiterhin uns erhalten ist. Heißt, so viele Dinge können wir ja gar nicht falsch machen. Es gibt ja gewisse Dinge, wo Leute hier auch schätzen. Es steht nur nirgends. Wir zeigen es nur nirgends. Und deswegen habe ich persönlich für mich überlegt, okay, wie können wir das nach außen kommunizieren hinsichtlich unserer Kunden? Ich sage mal, 88 Jahre ist ja nicht nur Tradition, sondern es ist ja auch Beständigkeit. Es ist ja auch Zuverlässigkeit, solche Themen. Und ich arbeite gern zum Beispiel mit Lieferanten oder Partnern zusammen, wo ich weiß, okay, das funktioniert, dieser Laden. Es ist nicht nur ein Laden, der halt vielleicht in 2 Jahren dann nicht mehr existiert, wo er auf einen schnellen Schuss halt irgendwo wartet. Und das sind so Themen, die will ich mehr nach außen kommunizieren, weil das Thema Fachkräftemangel, auch wenn es sich gerade so meiner Meinung nach wieder ein bisschen wandelt, ist irgendwo auch ein Wahrnehmungsproblem. Wie gesagt, früher hat man eine Zeitungsannonce rausgeschrieben, hat 25 Bewerbungen bekommen. Heute bewirbt sich keiner mehr bei dir, wenn man sich nicht kennt. Wir haben jetzt auch einige Bewerbungen bekommen über das Thema Social Recruiting, wo wir auch so ein bisschen unser Gesicht gezeigt haben. Dieses Jahr wollen wir stark an das Thema Karriereseite auch gehen, wo wir einfach zeigen wollen, wer wir sind, was sind die Gesichter hinten dran. Wir haben teilweise Auszubildende da, die seit 30 Jahren jetzt im Unternehmen da sind oder 20 Jahren im Unternehmen da sind. Einer wird zum Beispiel IT-Leiter perspektivisch, beziehungsweise wir haben es mal vorgesehen. Und das sind so Geschichten, die kann der Mittelstand auch schreiben. Das passiert nicht nur im Konzern, es funktioniert hier auch. Und was ich halt auch mehr kommunizieren möchte, ist, klar, wir können nicht mit den Gehältern und mit den Benefits eines Konzerns mithalten. Dafür haben wir diese finanziellen Mittel einfach nicht. Das sage ich auch, gebe ich auch offen zu. Aber wir haben dafür andere Dinge, die vielleicht erstmal nicht auf dem Gehaltszettel stehen, die aber in der täglichen Arbeit da sind. Das sind Themen, wie ich vorhin schon genannt habe, Verantwortung. Man kann Verantwortung übernehmen, wenn man möchte. Man kann gewisse Dinge vorantreiben, gestalten, auch nicht nur in einem Startup, sondern auch in einem Mittelstandsunternehmen. Dann ist es, wie gesagt, für viele Leute hier auch einfach eine Familie. Wir unterstützen Mitarbeitende auch bei persönlichen Problemen, was halt bei, ich will jetzt nicht gegen Konzerne gehen oder sowas, aber hier ist man halt keine Nummer. Klar, es gibt eine Mitarbeiternummer, aber hier ist man keine Nummer, sondern hier kann man wirklich eine Person sein. Man kennt sich, man tauscht sich auch privat über Dinge aus. Ich gehe mit Mitarbeitenden beispielsweise auch nach Freiburg ins Stadion. Solche Geschichten möchte ich auch beibehalten. Nur weil ich jetzt hier im Chefsessel sitze oder sitzen werde, heißt es ja nicht, dass ich mit den Leuten nichts machen kann. Es sind alles so Dinge, die brauchen wir, um A, Vertrauen zu schaffen, nicht nur gegenüber potenziellen neuen Bewerbern oder Mitarbeitenden, sondern auch bei Kunden, bei Lieferanten genauso. Und deswegen möchte ich nach außen kommunizieren, also das Thema Führung, Benefit, Digitalisierung, was machen wir halt alles, Thema Transformation. Wir sind zwar alt, wir wollen aber auch neu erwerben, wir wollen auch mitwachsen, wir wollen uns modernisieren, irgendwo dann da auch ein Unterscheidungsmerkmal schaffen zu anderen Mittelständlern, die es vielleicht noch nicht machen.
Vielen Dank. Ich will da nochmal nachfragen bei dieser konkreten Frage. Du hast schon angesprochen, beim Thema Recruiting seht ihr schon, das hat positive Effekte. Seht ihr das auf Kundenseite auch? Also realisieren die Kunden das, dass ihr sichtbarer werdet? Oder werden vielleicht auch Unternehmen auf euch aufmerksam, die euch vielleicht vorher gar nicht kannten? Oder ist das bisher was, wo du vor allem im Bereich Mitarbeiter-Recruiting bisher positive Effekte feststellen kannst?
Direkt feststellbar ist schwierig, weil bei Kunden, die sagen ja nicht, dass man dass man uns dort und dort gesehen hat oder man mich gesehen hat auf LinkedIn. Ich weiß von ein paar Kunden, wo das tatsächlich passiert ist, von auch vor allem von Neukunden. Wir investieren auch relativ viel in unseren Online-Auftritt per se, also generell, wo wir schon starke Effekte auch hatten. Aber für mich ist gar nicht mal das entscheidende Thema, sondern das Thema, was ich damit bevorzugt behandeln möchte, ist eigentlich das Thema neue Mitarbeiter gewinnen, weil das doch sehr herausfordernd ist. Wir bekommen zwar Bewerbungen, wenn wir es ganz normal ausschreiben, aber ich will ja die richtigen Bewerbungen bekommen, ich will qualifizierte Bewerbungen bekommen. Ich will Leute, die mit mir zusammen das Ding hier weiterbringen, aufbauen wollen. Und es ist nun mal an diesem Standort nicht so einfach. Wir sind keine Großstadt, wir sind Lahr, das sind 50.000 Einwohner, wir haben keine Hochschule, keine Universität, deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was da ist. Und deswegen brauchen wir genau hier diesen Wettbewerbsvorteil zu anderen mittelständischen Unternehmen, die da eben nichts tun. Und deswegen setze ich da ganz stark drauf an. Und da haben wir tatsächlich schon einige jetzt gehabt hier im Bewerbungsgespräch, die uns deswegen erstmal sich bei uns beworben haben, aber auch im zweiten Schritt gesagt haben, hey, da habe ich Bock drauf, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und das ist genau das, was ich erfüllen möchte.
Ja, zumal ihr zwar im eher ländlichen Raum sitzt, hast du betont, aber auf der anderen Seite natürlich enorm wirtschaftsstarke Region. Also allein in Lahr fallen mir sowohl innerhalb der Verpackung als auch außerhalb der Verpackung natürlich namenhafte Unternehmen ein. Der eine baut tolle Tunnelvortriebsmaschinen und so weiter und so weiter. Also ihr seid ja auch in einem sehr umkämpften Arbeitsmarkt mit einer sehr hohen Beschäftigung. Eine Detailfrage da nochmal dazu. Man geht dann so in die öffentliche Sichtbarkeit hinein, man postet mehr auf LinkedIn. Gab es kritische Stimmen? Weil ganz häufig, sag ich mal, erntet man dann vielleicht auch im eigenen Unternehmen oder vielleicht auch außerhalb des eigenen Unternehmens auch ganz viel Kopfschütteln. Ja Mensch, musst du jetzt da dazu auch noch was sagen? Da ist doch irgendwie gefühlt schon alles dazu gesagt, nur noch nicht von jedem. Also gab es kritische Stimmen oder war dir das egal? Oder sagtest du, nee, also kritische Stimme habe ich eigentlich gar keine gehabt. Alle fanden erstmal gut, dass da einer ist, der in dem Bereich jetzt mehr machen will.
Natürlich gab es kritische Stimmen, aber es ist mir auch ziemlich egal. Also die waren hauptsächlich eher scherzhaft gemeint aus dem Freundeskreis, wo dann gesagt haben, hat der Post fast schon wieder was gepostet. Zweimal die Woche bekomme ich eine Nachricht, Janik Leser postet was. Das sind meistens Leute, die mit LinkedIn nicht so viel machen. Da bin ich halt sehr sichtbar, logischerweise. Dann habe ich zu denen auch gesagt, dann schalt mich halt aus. Das interessiert mich nicht, ich mache es ja auch nicht für dich. Habe es dann auch so ein bisschen erklärt, warum ich es mache. Und dann war meistens auch klar, okay, natürlich passt das auch. Wie gesagt, ich mache es ja nicht genau für diese Leute, sondern ich mache es ja vor allem für neue Leute, die mich nicht kennen. Auch das Thema Netzwerkaufbau, unser Kontakt zum Beispiel kam ja auch jetzt darüber zustande. Das sind alles so Themen, die würden ja nicht kommen, wenn ich es nicht machen würde. Mhm. Von dem her, ja, Kritik gab es, aber sehr wenig, muss man schon dazu sagen. Wenn sie kommen, ist mir auch ziemlich egal.
Also ich finde es gut, muss ich sagen. Ich glaube, Sichtbarkeit ist heute eine der Disziplinen, die die Unternehmen bespielen müssen. Weil klar, man muss gesehen werden, gerade in der heutigen Welt, die ja insgesamt sehr laut ist. Wenn du jetzt mal auf den bisherigen Weg in der Unternehmensnachfolge zurückschaust, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, nachdem wir jetzt viel über die Sichtbarkeit gesprochen haben, welche Learnings hast du denn so gehabt? Ein paar hast du schon angedeutet, nicht mit dem Kopf durch die Wand und so. Aber welche Learnings hattest du auf deinem Weg in der Nachfolge, die vielleicht besonders prägend waren und dich auch ein Stück weit besonders geformt haben vielleicht?
Ich glaube, das wichtigste Learning ist eigentlich, für sich selbst klar zu werden, wer möchte man sein, welche Richtung möchte man einschlagen, und dass die Leute dann auch erkennen, okay, ich bin nicht hier, um wie mein Vater zu sein. Das Gespräch hatte ich auch schon öfters mal. Ich bin nicht mein Vater, ich entscheide anders, weil ich meinen eigenen Kopf habe. Sonst wäre ich ja nicht hier. Und bis man da hinkommt, sich selbst herauszufinden, was ist so der eigene Weg, was sind so die eigenen Prinzipien, da bin ich noch nicht durch, logischerweise. Jetzt nach 3 Jahren, ich bin schon auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Leute erkennen auch, dass ich einen ganz anderen Führungsstil habe. Manchmal vielleicht zu freundlich bin, aber das sind alles so Learnings, die halt dazukommen. Aber auch das ist so ein, sag ich mal, Lernprozess, wo man hinkommen muss. Aber am Ende, wie gesagt, bin ich ein pragmatischer Mensch. Ich überlege mir, was ist so das Thema, was mich die nächsten 5 bis 10 Jahre beschäftigen soll? Wo sehe ich dieses Unternehmen auch in 10, 20 Jahren, wenn ich mit Vision 2035 um die Ecke komme, das bespreche mit meinem Vater, dann sagt er, was soll ich jetzt damit? Weil, wie gesagt, 2035 ist er ziemlich sicher nicht mehr da, genauso mit anderen langjährigen Mitarbeitenden. Deswegen glaube, das wichtigste Thema ist also das Thema, wer bin ich selber, wo möchte ich hin, wohin möchte ich mich auch entwickeln, wo möchte ich das Unternehmen hin entwickeln und das Ganze dann auch zu kommunizieren, dass die Leute einfach wissen, okay, der ist jetzt nicht nur da, um das Altbewährte halt weiter fortzuführen, sondern der möchte auch neue Impulse mit reinbringen. Hier bewegt sich auch etwas, weil ich glaube, das ist auch was so ein Thema, was viele Mitarbeitende auch haben wollen. Wir sind zwar alt eingesessen, ja, an der einen oder anderen Stelle, aber auf der anderen Seite bewegt sich hier auch was. KI ist ja kein Fremdwort mehr, sondern längst Teil unserer Arbeitsprozesse. Solche Geschichten, es ist ja auch irgendwo was Mitarbeitende haben wollen, sich ständig weiterzuentwickeln. Viele reden von Weiterbildung und so weiter und so fort. Aber das mal wirklich tatsächlich zu fabrizieren oder zu praktizieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Super. Da noch eine Detailfrage. Jetzt bist du mit den 29 Jahren nach wie vor relativ jung. Und viele der Dinge, die du tust, in diesem unternehmerischen Kontext, tust du dann ja auch irgendwie zum ersten Mal, weil eben du noch nicht die Erfahrung deines Vaters oder deines Onkels haben kannst, was ja auch ganz logisch ist. Wie gehst du persönlich auch mit Unsicherheit oder Druck manchmal um? Weil klar, als Unternehmer trifft man natürlich Entscheidungen, die unter Umständen auch Konsequenzen für Mitarbeitende, für Lieferanten, für Kunden haben können. Also das interessiert mich ganz persönlich. Was ist so dein Ventil, um mit Unsicherheit und Druck umzugehen? Weil klar, gibt es im Unternehmerleben immer Unsicherheit und Druck, sind gefühlt natürlich auch ständige Begleiter. Wie handelst du das?
Gut, solche Sachen habe ich gefühlt jede Woche. Das kann ein schwieriges Mitarbeitergespräch sein. Und da versuche ich natürlich viel zu lernen von meinem Vater und meinem Onkel, was die halt machen. Weil, wie gesagt, die machen es ja schon seit 30 Jahren oder mehr. Das sind Themen, die gehören halt dazu. Das war mir auch bewusst. Aber ich glaube, da so richtig vorbereiten kann da einen keiner. Auch kein externer Berater oder sonstige Gespräche mit anderen Personen. Was mir viel hilft, ist tatsächlich mit meiner Freundin mich auszutauschen, mit der ich jetzt seit 10 Jahren fast schon zusammen bin, weil sie einfach auch so ein bisschen nah dran ist und auch wissen will, was passiert hier. Da gewisse Dinge auch mal hinterfragen zu lassen, macht es Sinn? Wie würdest du da rangehen und so weiter und so fort? Auf der anderen Seite überwiegen tatsächlich aber auch die Erfolgserlebnisse. Also klar, schwierige Gespräche finden statt. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, keine Kompromisse mehr zu machen, sondern auch wirklich durchzudenken, zu überlegen, macht diese Entscheidung Sinn, sowohl personell als auch technologisch, als auch investitionsgetrieben und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite überwiegen aber eher die Erfolgsgeschichten, wieder einen geilen Mitarbeiter eingestellt, den ich haben wollte unbedingt. Solche Geschichten, wo ja auch nicht einfach sind, also Vertragsverhandlungen, Angebote, gibt ja immer zwei Perspektiven, gerade wenn man neue Leute einstellt beispielsweise. Von dem her, einfach Learning by Doing, bisschen Vorbereitung, tut glaube ich auch ganz gut. Dafür kann man auch ChatGPT, Claude und Co. nehmen, einfach da ein bisschen als Bearing-Partner. Ich glaube, das nutze ich auch tatsächlich tagtäglich. Wie würde es dran gehen? Das wäre jetzt mein Ansatz, wäre mein Entwurf. Gib mir dazu Feedback, stell mir Fragen. Am Ende kann aber niemand einen darauf vorbereiten, auch nicht. Gerade wenn man mit Personen spricht, man weiß nie, wie die Reaktion sein wird. Egal welches Gespräch man macht. Aber ja, das gehört dazu und man lernt mit jedem Gespräch dazu.
Super, vielen Dank. Besonders betonen und unterstreichen möchte ich die Erfolgserlebnisse, die du erwähnt hast, weil ganz häufig beobachte ich, dass in diesem unternehmerischen Kontext natürlich sehr viel auf Unsicherheit, Druck, schwierige Erlebnisse hingewiesen wird. Aber ich glaube nach wie vor, es ist so, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, mit etwas Abstand, überwiegen die positiven Erfahrungen bei weitem. Wir wollen ganz langsam zum Schluss kommen, Yannick. Wir haben viel über Nachfolge, über Veränderungen gesprochen. Welchen Rat würdest du denn Unternehmerinnen und Unternehmern geben, die vor einem Generationswechsel stehen und unsicher sind, wie viel Veränderung richtig ist? Also ganz bewusst auch den Fokus auf die nachfolgende Generation. Danach interessiert mich auch nochmal ein Tipp an die abgebende Generation, aber jetzt erstmal auf die nachfolgende Generation geschaut. Welchen Rat würdest du denen geben? Die sind kurz vor der Unternehmensnachfolge, beschäftigen sich damit und fragen sich, ja Mai, wie viel kann, wie viel soll, wie viel muss ich denn verändern?
Ich glaube, der wichtigste Rat ist, dass man früher anfängt, als man denkt. Also gerade so mit Gesprächen, welche Rolle soll ich erfüllen, was ist die Erwartungshaltung auch an einen selbst, dass man da einfach einen sauberen Übergang hat. Weil ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn man ins Unternehmen geht mit der eigenen Mutter und mit dem eigenen Vater eigentlich jeden Tag irgendwie Krach hat und dann vielleicht sogar das private Umfeld auch noch drunter leitet. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, da einfach ganz offen miteinander drüber zu reden, was sind die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite muss man verstehen, dass Veränderung keine Kritik an der Vergangenheit ist. Es geht einfach nur darum, das aktiv zu kommunizieren. Also was möchte ich verändern? Warum möchte ich es verändern? Warum brauche ich dich als Mitarbeitenden oder dich als Geschäftsführer hier mit an Bord oder dich als Vater hier mit an Bord? Da natürlich dann auch die Prioritäten zu setzen. Weil wie gesagt, wenn man alles auf einmal macht, dann wird es nicht zum Erfolg führen, so 100% nicht. Habe ich auch nicht getan, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel am Anfang, sondern lieber in kleinen Schritten, sich überlegen, okay, wo möchte ich in 20 Jahren hier stehen als Unternehmen? Wirklich in die Zukunft denken. Man braucht keine Vision runterschreiben, meiner Meinung nach, sondern einfach nur überlegen, okay, wer möchte ich sein? Wie möchte ich als Unternehmen wahrgenommen werden? Wie möchte ich als Geschäftsführer wahrgenommen werden oder als Eigentümer? Und dann in kleinen Schritten sich überlegen, okay, wie kann ich auf diesen Weg hin etwas bewirken? Auch jedes Mal, wenn man über Maßnahmen nachdenkt, sich überlegen, okay, zahlt das auf diese 20-Jahres-Vision mit ein? Und externe Perspektiven sind gut, kann man machen, mit anderen Leuten drüber reden, aber manchmal ist es einfach besser, mit sich selbst zu diskutieren, meiner Meinung nach, oder einfach mit dem eigenen Übergebenden, sage ich jetzt mal, Vater, Onkel, Schwester, Mutter, wie auch immer, und dann einfach auf die eigene Wahrnehmung hören und dann einfach sich überlegen, was ist die eigene Erwartung, passt das mit mir zusammen? Und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Ich glaube, besser, das lieber früher als später zu erkennen, aber es sind schon Herausforderungen, die einem bewusst sein müssen, bewusst sein sollten auch, aber es ist nichts, wo man sich vor verstecken muss.
Mhm. Vielen Dank. Noch ein Tipp für die abgebende Generation? Ist natürlich schwieriger, klar, weil du natürlich die Position des Eintretenden sozusagen aus eigener Erfahrung sehr gut kennst, aber auch vielleicht auch aus der Beobachtung deines Onkels, deines Vaters. Worauf sollten aus deiner Sicht die Abgebenden achten?
Im Prinzip gar nicht so viel andere Sachen. Also auch das Thema, was ist die Erwartung? Und was ist, was ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe, was ist eigentlich der eigene Plan? Mhm. Weil viele denken schon über Rente nach, okay, in 5 Jahren gebe ich ab, aber ohne mich läuft der Laden nicht, deswegen muss ich erstmal ein bisschen weitermachen. Ich glaube, da finden sich viele wieder in diesen Worten. Da einfach dem Übernehmenden klar mitteilen, okay, ich möchte dir bis dahin da, möchte ich dir das übergeben oder das muss erfüllt sein, damit ich dir das übergeben kann. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich dann aussteige. Bei meinem Opa zum Beispiel war es damals der Zeitpunkt, als er mit meinem Vater auf Geschäftsreise war und der gar nicht mehr wirklich verstanden hat, was der Kunde eigentlich wollte. Mein Vater eigentlich durch die Blume hindurch eher verstanden hat, was der Kunde wollte. Und dann hat er gesagt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt. Er kriegt das hin, das passt. Und für mich ist ein Schlussstrich, er ist damals mit 58 in Rente gegangen, also relativ früh. Aber hat halt gut gepasst. Genau, also wie gesagt, auch wieder Thema Kommunikation. Was ist der eigene Plan? Wo möchte man hin? Was ist die eigene Erwartungshaltung? Und glaube, dann klappt es ohne Probleme.
Ich würde sagen, das sind hervorragende Schlussworte, lieber Yannick. Und von dem her sage ich vielen Dank für dieses offene, ehrliche, transparente und authentische Gespräch. Danke dir.
Sehr gerne. Danke dir auch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge ähnlich viele Impulse mitnehmen wie ich. Was ist mir hängen geblieben? Ganz wichtig, und das wurde für mich wirklich ganz häufig deutlich, Klarheit. Klarheit, wo will ich hin? Klarheit über die eigene Rolle, Klarheit über die Rollen der abgebenden Generation. Und was man, glaube ich, in den Ausführungen von Yannick gehört hat, auch eine gewisse Entschlossenheit. Ne? Also nach vorne zu gehen, nicht zu zweifeln, auch manchmal vielleicht Fehler in Kauf zu nehmen, aus denen man dann lernen kann, aber mit Entschlossenheit und Klarheit nach vorne zu gehen. Und ganz zum Schluss ist ein Satz hängen geblieben, den ich mir notiert habe. Veränderung ist keine Kritik an der Vergangenheit. Und das finde ich einen wirklich fantastischen Satz. Ich hoffe, dass auch Sie einiges mitnehmen konnten und wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder meine Website. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran. Inside Packaging, weil gute Verpackung ohne die richtigen Menschen und Entscheidungen keine Zukunft hat.